Heute ist das Thema heilende Gemeinschaft. Ich habe das letzte Mal, als ich gepredigt hatte, habe ich ja den Wert auch genommen und so ein bisschen zerlegt, mich anhand dessen entlang gehangelt. Diesmal könnt ihr einfach den Wert auch selber einsehen und euch das nochmal selber durchlesen. Worauf ich so stärker eingehen möchte, sind auf die Schlagworte, und die kennt man, wenn man in der Vineyard ist. Liebe?
Annahme, Vergebung.
Vergebung. Love. L-A-V. All you need is love. Heilende Gemeinschaft. Ich finde, das ist ein sehr herausforderndes Schlagwort. Und ich glaube aber, dass Gemeinde als sehr beispielhaftes Modell unserer Gesellschaft fungieren kann, das Hoffnung geben soll. Wir haben, es gibt eigentlich keine Gruppe oder kaum eine Gruppierung, die mir jetzt so spontan einfallen würde, die so viele unterschiedliche Menschen vereint. Also normalerweise sucht man sich ja Leute mit gleichen Interessen und stellt sich mit denen zusammen. Es gibt ja diesen Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Und in der Gemeinde finden wir aber sämtliche Charaktere, sämtliche Ansichten, Ideologien, Theologien, soziale Diversitäten, das alles, also diesen ganzen Querschnitt der Gesellschaft finden wir auch in Gemeinde wieder. Und das birgt durchaus Potenzial für Stress. Liegt in der Natur der Sache. Genauso wie unsere Gesellschaft uns das eben auch vormacht. Dass der Querschnitt, die Summe alles, eben Potenzial für Stress birgt. So dieser Blick nach Dresden, ich habe gestern Nachrichten geguckt und dann war eben dieses Schlagwort eine Stadt geteilt. Das hängt sich ja an diesem Mahnmal für Aleppo auf, das jetzt vor der Frauenkirche aufgestellt wurde, diese hochgestellten Busse. Und da protestieren welche dagegen und da protestieren welche gegen die, die dagegen sind. Und es ist eine unheimlich aufgeladene Stimmung. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel. Das kann man runterbrechen. Aber es zeigt uns, hey, wo ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen, kann Stress entstehen. Und ähnlich ist es eben auch in der Gemeinde. Überall, wo mehr als ein Mensch zusammenkommt, entsteht Spannung. Und ich finde Spannung, das klingt ja nach Abenteuer. Das Spannende wirklich aber dabei ist, dass Jesus, der ja auch der Stifter von Gemeinde ist, der ist es schuld. Er ist der Stifter der Gemeinde und er liebt sie wie eine Braut. Das heißt, er liebt sie wie einen Menschen, mit dem man die tiefste Intimität erleben möchte. Und er glaubt, dass es möglich ist, Hoffnungsspender zu sein. Und ich habe eins gelernt, wenn Jesus was glaubt und was sagt, dann ist es möglich. Weil Jesus nichts von mir verlangen würde, was unmöglich ist. Denn dann wäre er einfach nur schlichtweg ein Sadist. Denn er macht es ja letztendlich möglich. Deshalb unser erstes Schlagwort von Love. Liebe. Auf die Nachfrage der Pharisäer, was nun das höchste Gebot ist, ne, die haben ihm ja immer wieder diese Fallen gestellt und dachten sich, ach, damit haben wir ihn. Waren ganz aufgeregt und dann hat er sie mal eben wieder zerlegt. Und auf die Nachfrage, was ist denn nun das höchste Gebot? Ne, was ist denn das höchste Gebot? Antwortet Jesus mit zwei Dingen. Erstens, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Sein. Und zweitens, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das Spannende dabei ist, dass Jesus sagt, diese beiden Gebote sind gleichwertig. Das könnt ihr in Matthäus 22 nachlesen, Verse 37 bis 39. Und die Bibel ist ganz, ganz eindeutig dabei, dass sie sagt, wir können nicht Gott lieben und unsere Mitmenschen hassen. Das schließt einander aus. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, den wir nicht sehen. und können, sind uns mit unseren Mitmenschen nicht grün, die wir erleben. 1. Johannes 4, Vers 20. Könnt ihr das auch nachschlagen? Und Jesus sagt, hey, das sind die zwei Gebote, die ihr halten müsst. Darin erfüllt sich alles. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt auch seinen Jüngern ganz, ganz eindrücklich, dass sie einander lieben sollen. Johannes 13, Vers 34 und die folgenden Verse. Liebt einander, an eurer Liebe werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. An eurer Liebe werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Die Voraussetzung, als Gemeinde Hoffnungsträger zu sein, ist also, dass wir einander lieben. Und das ist ja coolerweise auch unser Gemeindeclaim. Und das finde ich ganz schön. Vineyard Köln, wir lieben. Punkt. Und das hat, dieses Lieben hat ja auch verschiedene Aspekte. Ein Aspekt davon ist eben auch Annahme. Wir lieben bedingungslos. Ganz viele Menschen sind irgendwie kaum noch dazu bereit, sich auf Beziehungen einzulassen, weil ihnen das Gefühl gegeben wird, nicht dazuzugehören, nicht genug zu sein. Unsere Gesellschaft ist leider nicht so sehr auf Inklusion ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, ein, das soll nicht vorwurfsvoll klingen, sondern das ist etwas, was automatisch in uns geschieht. Wir umgeben uns gerne mit Menschen, die sind wie wir. Warum? Weil es leicht ist. Es ist leicht, sich zusammenzusetzen mit Menschen, die ähnlich ticken, mit denen man weiß, hey, wir entwickeln uns gemeinsam, wir träumen gemeinsam. Und auch als Gemeinde kann man leicht in diese Schiene reinrutschen. Und ich habe viele Gemeinden kennengelernt, die eben nach diesem Prinzip funktionieren, du musst dich erstmal anpassen, um dazu zu gehören. Dieses Prinzip, dass du musst dich erstmal beweisen, dann heißen wir dich willkommen. Vielleicht kriegst du dann auch noch eine Mitgliedschaft. Es sei denn, du hast eine Überweisung. Das finde ich immer sehr lustig, dieses Prinzip der Überweisung. Wir wollen stattdessen Menschen willkommen heißen und ihnen Annahme bieten. Und zwar bedingungslos. Es ist völlig Latte, welchen sozialen Hintergrund man hat. Es ist völlig Latte, ob man die 1a ganz klare Supertheologie hat und alle Weisheit hat. Oder ob man vielleicht auch ein paar schräge Ansichten hat. Oder Ansichten hat, die mit mir nicht übereinstimmen. Das gibt's auch. Das ist völlig egal. Wir wollen die Menschen erstmal annehmen. Und das können wir ganz entspannt tun. Im 1. Petrus 4 heißt es, dass die Liebe das Maß der Sünde, die Menge der Sünden zudeckt. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir alles schönreden müssen. Darum geht es ja nicht. Es geht auch nicht darum, so zu tun, als wäre alles inexistent. Aber ich glaube, es geht darum, dem keine Macht zu geben. Sünde keine Macht zu geben, uns zu entzweien. Und vor allem ist es keine Ausrede dafür, jemanden nicht zu lieben. Das Spannende ist der Zusammenhang, in dem Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass sie an ihrer Liebe zueinander erkannt werden, geschieht beim Passamahl. Na, ihr erinnert euch, sie treffen sich in diesem Raum, er wäscht ihnen zuerst die Füße und dann spricht er über Judas. Und dort steht auch, dass es ihn geschmerzt hat, dass Judas ein Verräter ist. Wisst ihr, Jesus liebt auch Judas. Und zwar mit jeder Faser seines Wesens. Trotzdem. Oder denken wir an Petrus, der ihn verleugnet hat. Der gerade eben noch sagt, boah, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und dann hinterher so dreimal, nö, kenne ich nicht. unsterblich. Und dennoch sagt Jesus zu ihm, weißt du was, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde aufbaue. Jesus zeigt, dass es möglich ist, zu lieben und Vertrauen zu schenken, obwohl man tief verletzt worden ist und obwohl da Sünde ist. Und das, da muss man nicht mit dem, ja, er war ja auch Gott, argumentieren. Jesus war auch ganz Mensch. Und wenn Jesus zu uns sagt, hey, liebt eure Feinde, tut denen, die euch Gutes tun, dann ist das realistisch. Die Liebe deckt das Maß der Sünden zu. Deshalb können wir es wagen, Menschen ganz kompromisslos und unerschrocken Liebe, Annahme und Vergebung anzubieten. Weil die Liebe über Sünde triumphiert. Die Sünde hat nicht mehr die Macht, die sie nach dem Sündenfall hatte. Die Sünde hat nicht mehr die Macht, uns von Gott fernzuhalten. Dafür hat Jesus gesorgt. Die Sünde hat nicht mehr die Macht, unsere Beziehungen zu zerstören. Dafür hat Jesus gesorgt. Die Sünde hat nicht mehr die Macht, Ehen zu zerstören. Dafür hat Jesus gesorgt. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns und wir müssen keine Angst davor haben. Jesus macht uns dazu frei, jeden kompromisslos erstmal anzunehmen. Denn Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Und die Liebe ist stärker. So wie Gott uns durch Christus vergeben hat, vergeben wir auch einander. Wir kommen jetzt also zu Punkt 3, LAV, Vergebung. Und wir beten ja auch im Vater Unser. Dieses, so wie du uns vergeben hast, wollen wir auch einander vergeben. Jesus hat uns auch dazu befreit und berufen, einander zu vergeben. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Es ist sehr herausfordernd. Aber es gehört zu einem Jesus-mäßigen Leben dazu. Jesus hat Petrus nicht nur vergeben, dass er ihn in die Pfanne gehauen hat, sondern er hat ihm auch Vertrauen geschenkt und gesagt, auf dir baue ich meine Gemeinde auf. Vergebung ist ja auch so nur so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist Versöhnung. Und oft fällt uns das mit dem Vergeben gar nicht so schwer. Weil Vergeben ja auch etwas ist, was uns erleichtert. Wenn wir aussprechen, hey, ich vergebe dem, Jesus, vor dir vergebe ich demjenigen, der mir Unrecht getan hat, der mich verletzt hat, machen wir uns auch frei vor Bitterkeit. Das heißt, es ist ja auch ein bisschen Eigennutz. Nee. Also ihr wisst, wie ich das meine. Versöhnung aber ist eine echte Herausforderung. Denn Versöhnung bedeutet, wir müssen aufeinander zugehen. Auch da die Liebe mitnehmen. Aber es ist möglich. Wie gesagt, Jesus fordert uns dazu heraus, unsere Feinde zu lieben, ihnen sogar Gutes zu tun. Dann ist Versöhnung auch möglich zwischen Menschen, die einander eigentlich in Christus verbunden sind. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung, das den Menschen zu zeigen. Und weil ich glaube, das ist eine gute Hoffnung, die wir als Gemeinde für diese Welt spiegeln wollen. Hey, es gibt Versöhnung. Es ist nicht immer ausweglos. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar kleine Fallen dabei, auf die ich jetzt noch so einen kleinen Exkurs nehmen möchte. Wir sagen jetzt, die Liebe deckt das Maß der Sünde zu. Die Frage ist, heißt das, dass wir alles unter den Teppich kehren und dann drauf rumtrampeln? Tritt sich fest? Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Ich plädiere dafür, dass wir authentische und echte Beziehungen führen. Beziehungen, in denen es schon auch mal kracht, weil es einfach in der Natur unserer Dinge liegt. Wir leben eben in dieser Spannung aus schon und noch nicht. Das heißt, wenn wir ehrlich zueinander sind, wenn wir echt voreinander sind, muss es auch mal krachen, wenn wir in eine tiefe Beziehung zueinander eingehen möchten. Wisst ihr, noch ist nicht die Zeit, in der ich es wagen würde, ein Lamm in den Löwenkäfig zu schicken und zu denken, das geht schon gut. Es ist diese Spannung aus schon und noch nicht. Und deshalb sind Spannungen auch in unserem Zusammenleben unausweichlich. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Spannungen um? Wir sprechen ja davon, Familie sein zu wollen als Gemeinde. Die Frage ist, wie interpretieren wir Familie? Weihnachten bei den Hoppenstedts? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wir wollen echt miteinander sein. Wir wollen miteinander wachsen. In Römer 15 fordert Paulus die Gemeinde auf, einander anzunehmen, wie Christus sie angenommen hat. Christus hat uns bedingungslos angenommen. Absolut. Paulus schreibt auch im Römerbrief davon, hey, bevor wir ihn kannten, bevor wir ihn angenommen haben, noch als wir nichts von ihm wissen wollten, hat Christus uns geliebt und angenommen und uns aber auch reingewaschen von jeglicher Sünde. Im gleichen Abschnitt, ein bisschen weiter unten, spricht Paulus dann davon, dass er die Römer auch mal ermahnen musste. Und ich glaube, das ist auch Teil unseres Lebens. Das ist offensichtlich auch Teil von Gemeinde, dass wir miteinander lernen, mit Konflikten umzugehen, mit Kritik umzugehen. Auch wenn es die eigene Person betrifft, auch wenn es mich betrifft. Ich meine, gut, jetzt stehe ich ja hier vorne und ich bin dann öfter mit Kritik konfrontiert. Das liegt auch in der Natur der Sache und ist auch okay. Aber ich möchte ja auch lernen, mit Kritik umzugehen. Ihr kennt ja diesen Spruch aus der Werbung, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Und klar, wir können so bleiben, wie wir sind. Mein Jesus liebt uns. Yay. Aber ganz ehrlich, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte, dass der Heilige Geist mich, dieses Sprichwörtliche von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, verändert. Und ihr habt, also die meisten von euch haben ja meine Veränderung miterlebt.
Yo.
Yo. Die, die mich schon länger kennen, haben meine Veränderung miterlebt. Die, die mich noch nicht so lange kennen, da kann ich ja mal kurz erzählen. Was ich aber vorausschicken möchte, ist, dass meine Mitmenschen darüber erstaunt sind und verwundert sind. Und vorausschicken möchte ich, dass meine Veränderung durch Gemeinde stattgefunden hat. Durch Gemeindekontext stattgefunden hat. Wisst ihr noch, vor 5, 6, 7 Jahren fand ich Gemeinde furchtbar, weil ich so verletzt war von Gemeinde. Immer dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, dieses Gefühl, nirgendwo reinzupassen, weil ich mich erst krampfhaft verändern muss, um dazu zu gehören. Es war schwierig. Es war auch schwierig für uns in unserer Beziehung. Ich bin immer so schnell beleidigt gewesen. Mich hat jede Kritik verunsichert. Jedes bisschen Kritik, das an mich herangetragen wurde, hat mich sofort auf den Boden zerschmettert. Aber Gott ist gut und Gott möchte, dass wir einander helfen, uns zu verändern. Und bei mir ist das tatsächlich durch Gemeinde entstanden. Auch zu lernen, hey, Kritik ist nichts Schlimmes, sondern Kritik hilft dir, dich zu spiegeln, zu schauen, wo stehst du denn gerade? Das heißt ja nicht, dass wir alles, was uns an den Kopf geschmissen wird, eins zu eins so annehmen müssen. Aber dass wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist doch mal echt eine mega geile Botschaft an die Menschen da draußen, wenn die an einem selber sehen, hey, du hast dich so krass verändert. Also meine Freundin hat zu mir gesagt, Mann, als wir uns kennengelernt haben, da warst du so eine unsichere graue Maus und jetzt stehst du so im Leben und man hat das Gefühl, egal welche Wellen auf dich zurollen, du denkst dir, boah, das ist natürlich nicht immer so. Aber ja, Gott verändert uns. Ich glaube, Gemeinde ist der Ort, wo wir miteinander lernen, Kritik zu empfangen. Ja, ohne Scheiß. Gemeinde ist, glaube ich, der Ort, wo wir uns aneinander reiben, um dabei zu Diamanten geschliffen zu werden. Und eben nicht im Bösen auseinanderzugehen, bloß weil jemand mal was gesagt hat. Ich glaube, Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen, einander zu vertrauen. Wisst ihr, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, der unsere Ehe super gefestigt hat, ist, dass wir gesagt haben irgendwann mal, wir gehen davon aus, dass wir einander Vertrauen schenken und dass der andere mir nichts Böses will. Auf dieser Basis kann man einander ganz viel sagen, weil man von einem Vertrauensverhältnis voneinander ausgeht. Und das ist in der Gemeinde nicht anders. Das heißt, wenn ich ein Vertrauensverhältnis zu Bruni habe und mich entscheide, ich schenke Bruni mein Vertrauen, dann kann Bruni auch mal Kritik an mich heranbringen und ich denke nicht sofort, boah, die sägt an meinem Ast oder keine Ahnung. Sondern kann ich mich mal hinsetzen und überlegen, ey, vielleicht ist es wahr, was Bruni mir da widerspiegelt und ich hatte einen blinden Fleck. Ich glaube, es ist gut, in der Gemeinde miteinander unterwegs zu sein und uns aneinander zu reiben, weil es uns hilft, widerstandsfähiger zu werden. Hey, wenn wir rausgehen, wenn wir sagen, Jesus, schenk uns doch den Mut, Zeugen für dich zu sein, und wir leben nach Gottes Prinzipien, wir leben nach Jesu Prinzipien, dann sind wir eigentlich automatisch Widerstand ausgesetzt. Ich habe schon so oft erlebt, dass wir anecken, allein durch die Tatsache, dass wir verheiratet sind. So ein Eheschein ist für manche schon ein Anstoß. Und wenn ich nicht bei jeder Kritik, die mir die Welt entgegensetzt, einknicken möchte, dann muss ich widerstandsfähig sein. Und ich glaube, wir wollen ja alle standhafte, selbstverantwortliche, reife Christen, reife Menschen sein. Und es geht ja jetzt letztendlich auch nicht nur um uns, sondern es zieht ja Kreise. Das, was mit mir passiert, kriegen andere Menschen zu sehen. Und andere Menschen bekommen auch mit, wie wir mit Konflikten umgehen. Andere Menschen bekommen mit, wie wir miteinander in unserer Ehe umgehen. Aber sie bekommen auch mit, wie wir miteinander in unserer Gemeinde umgehen. Und das ist eine riesige, riesige Chance, Menschen zu zeigen, hey, hier ist ein Ort, wo man heil werden kann. Hier ist ein Ort, wo du deine Bindungsstörung geheilt bekommen kannst. Daran glaube ich fest. Ich glaube, Gott will hier Heilung freisetzen. Und ich finde, es ist so krass, in meiner Generation zu erleben, wie bindungsgestört Menschen sind. Da ist offensichtlich irgendwas, was echt heil werden muss. Und es ist auch etwas, was mich schmerzt. Aber ich erlebe wieder, besonders eben natürlich in meiner Generation mit meiner Peer Group, dass Menschen eben nicht widerstandsfähig sind, was Beziehungen betrifft. So ein kleines Beispiel aus einer Gruppe, in der ich bin, da schreibt eine, sie hat einen riesigen Wunsch und ihr Freund unterstützt das nicht, drunter hagelt es, zack, 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 trenn dich, trenn dich, trenn dich, trenn dich, trenn dich. Ich denke mir nur so, hä? Ja. Hä? Es ist ein Aspekt ihres Lebens. So. Na, also das zeigt mir einfach, dass Menschen nicht so konfliktfähig sind. Hey, und ich wünsche mir, dass wir konfliktfähig sind. Ich wünsche mir, dass wir wirklich heil sind in unseren Beziehungen zueinander und dass wir uns trauen, einander Vertrauen zu schenken. Und das ist übrigens auch etwas, was völlig entgegen der Gesellschaft verläuft. In der Gesellschaft musst du dich erstmal beweisen, bevor man dir Vertrauen schenkt. Ey, so funktioniert das nicht. So kommst du nicht zum Ziel. Vertrauen ist etwas, das schenkst du im Vorschuss. Hinterher zeigt sich auch schon mal, war vielleicht nicht so doll, dem zu vertrauen. Man lernt. You live, you learn. Aber Vertrauen ist eigentlich etwas, das schenkst du im Vorschuss. Denn das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Und Misstrauen ist letztendlich das, was die Sünde in die Welt gebracht hat.
Ja.
Die Sünde ist nur das Symptom der eigentlichen Krankheit. Und die eigentliche Krankheit ist Misstrauen. Unser Misstrauen Gott gegenüber ist das, was dazu führt, dass wir Dinge wollen, die vielleicht nicht so doll für uns sind. Unser Misstrauen dem Partner gegenüber ist das, was uns entzweit. Unser Misstrauen untereinander ist das, was Versöhnung verhindert. Ich glaube aber fest, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem es Zeit ist, Misstrauen abzulegen und durch Vertrauen zu ersetzen. Und das ist etwas, wozu uns der Heilige Geist freisetzt, wo er uns Heilung schenkt. Es ist aber auch eine Entscheidung. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung von mir, Jörn zu vertrauen. Es ist eine Entscheidung von mir, Katrin zu vertrauen. Es ist eine Entscheidung von mir, Tobi zu vertrauen. Oder auch einem Pascal zu vertrauen. Es ist etwas, dazu entscheide ich mich. Und ich entscheide mich, wenn jemand mit Kritik zu mir kommt, zu sagen, okay, manchmal rege ich mich natürlich auch tierisch auf. Kritik kratzt schon am Ego. Seien wir doch mal ehrlich. Und das Ego ist halt unterschiedlich groß aufgeprägt. Um hier vorne zu sein, braucht man schon auch ein bisschen Rampensau-Charakter. Aber wenn jemand kommt und an meinem Ego kratzt, möchte ich mich dazu entscheiden, dieser Person erstmal trotzdem zu vertrauen und zu sagen, hey, ich möchte mal drauf gucken. Und ich entscheide mich zu lieben. Ich glaube ganz fest, dass wir als Gemeinde Christi das Potenzial haben, die Welt zu versöhnen. Ohne Scheiß, das sage ich jetzt nicht nur so, als, weil es nett klingt und jetzt zum Abschluss führt und ein super Satz ist, den man als Claim irgendwo hinschreiben kann. Sondern ich glaube das. Ich glaube, dass wir als Gemeinde Christi das Potenzial haben, die Welt zu versöhnen. Dazu hat Jesus uns berufen. Das fängt bei uns an. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir können Versöhnung leben. Misstrauen hat keinen Platz in unserem Herzen. Misstrauen wird durch Vertrauen ersetzt. Hartherzigkeit durch Versöhnung. Ich glaube, das ist unsere Chance als Gemeinde. Und ich glaube, damit können wir echt Dinge verändern. Und deshalb glaube ich, ist Gemeinde der Ort, wo heilende Gemeinschaft gelebt werden kann, die ihre Kreise, ihr denkt an die konzentrischen Kreise, nach außen zieht. Dass Gott mich so verändert hat, dadurch, dass ich im Gemeindekontext so verändert wurde, auch mit euch ja gemeinsam, das hat Kreise gezogen, dass meine Freundin Jesus gefunden hat. Hey, ist das nicht genial? Das ist mega genial. Und ganz ehrlich, manchmal stehe ich so da und wundere mich über mich selber, weil ich weiß, wie die Völke früher mal war. Die sofort aus der Haut gefahren ist und sofort beleidigt war und sofort dachte, oh Gott, alles geht im Bauch runter und das ist so dramatisch und so traurig. Und jetzt denke ich so, ja, da habe ich jetzt von, wann haben wir denn so den letzten Krach gehabt? Das war Donnerstag, ne? Oh. Ja, genau. Wir haben nicht täglich Krach. Aber wir hatten letzten Donnerstag auch so ein bisschen so einen größeren Konflikt. Und hinterher habe ich so gedacht, wow, was Gott so machen kann. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und das wäre vor 7, 8 Jahren auch anders ausgegangen. Ne? Und jetzt war das so, ja, wir haben einen mega Krach, aber wir wissen hier, wir gehen versöhnt wieder ins Bett. Misstrauen hat keine Macht mehr.
Amen.
Ja.
Die Sünde hat dadurch keine Macht mehr. Denn die Liebe deckt das Maß der Sünde zu. Amen.
Amen.